Dann herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Goodcast Deep Dive.
Hallo.
Wie geht's dir?
Aus vielen Gründen geht's mir sehr, sehr gut.
Viele Gründe?
Ja.
Nenn zwei.
Drei. Heute ist Brückentag und ich bin Brückenbauer. Wir sind in der Europäischen Akademie Berlin ausnahmsweise und das Wetter ist brillant.
Das Wetter ist wirklich brillant. Wir sind ausnahmsweise in der Europäischen Akademie. Kannst du uns ganz kurz erklären, wo wir sind, dass Menschen, die nicht sich in Berlin auskennen, dass die das lokal verorten können?
Gerne. Es ist eine Einrichtung mit Konferenz- und Tagungshaus im Berliner Südwesten. Und wie der Name schon vermuten lässt, sind wir ganz in der Nähe vom Grunewald. Der Stadtteil heißt auch Grunewald. Es ist immer noch Charlottenburg-Wilmersdorf. Das ist der Bezirk. Und der eigentliche Grunewald, den man ja kennt, weil er auch so am Wannsee liegt und an der Havel, der beginnt wenige Meter weit entfernt von hier. Und wir sind ein Ort, an den Menschen kommen, um Seminare, zum Beispiel eine Woche lang, hier durchzuführen und mehr zu lernen über Europa, andere Menschen. Und im Moment, das ist unser aktuelles Seminar über Demokratie.
Und dann können die hier schlafen.
Richtig.
Werden verköstigt. Und bekommen dann auch noch demokratiefördernden und bildenden Input.
Richtig. Und Diskussionsstoff. Also was für den Kopf und was für den Bauch.
Und für alle, die jetzt immer noch glauben, dass das eine kleine Klitsche ist, müssen jetzt mal zu Google Maps gehen und dann mit Street View hier mal herlaufen. Am besten in Mitte loslaufen und sich dann von Mitte hierher durchklicken.
Das ist ein schöner Weg.
Ja, es ist ein schöner Weg, aber es ist auch ein sehr schönes Gebäude. Ich bin gerne hier.
Es ist, Dankeschön. Das ist auch der Sinn und Zweck, dass Menschen hier gerne sind und einfach mal abschalten können für eine Weile. Und wir sind gar nicht so weit weg, wie man immer denkt. Charlottenburg-Wilmersdorf ist einer von drei Bezirken in Berlin, die nicht mal eine Grenze haben zu Brandenburg. Ist also einer von den Binnenbezirken. Und wir sind angeschlossen über die S-Bahn.
Hallensee.
Grunewald.
Oder Hallensee.
Ist noch näher. Hallensee geht auch. Und der M19
fährt. Wenn man quasi Hallensee aussteigt, kann man an dem ehemaligen Gebäude von Harald Junke vorbei, also an seinem Wohnhaus vorbei.
Genau, eine Straße weiter hier.
Beeindruckendes Gebäude. Ich liebe es. Und wenn ich das Geld hätte, ich würde es kaufen sofort. Ich habe ein Thema mitgebracht, aber bevor wir damit anfangen, möchte ich dir noch eine richtig gute Nachricht überbringen.
Erzähl.
Ich habe heute Morgen Radio 1 gehört. Radio 1 ist ein Berliner Sender, den viele von unseren Zuhörenden mit Sicherheit kennen. Die haben heute Morgen ein Thema gehabt und dann ist mir bewusst geworden, dass wir sind unserer Zeit voraus. Wir sind Trendsetter.
Als da wäre?
Die haben heute Morgen über Mähroboter und den Schutz
Nein, von ihnen gesprochen. Nein, das ist doch Schnee von gestern. Das haben wir vor Jahren
behandelt. Das ist behandelt. Ein Jahr her, dass wir das Thema behandelt haben. Und zwar, hier kommt das Update. Wir haben damals über unterschiedliche Städte gesprochen, aber Cottbus hat jetzt ein Nachtfahrverbot für Mähroboter.
Nachtfahrverbot.
Wir sprechen heute über schlummerndes Kapital. Und zwar über sogenannte nachrichtenlose Konten. Und ich werde den Versuch unternehmen, unsere Zuhörenden heute aufzuschlauen, was diese nachrichtenlosen Konten sind, wie das Ganze funktioniert, warum es wichtig ist, dass man sich damit beschäftigt. Wir beide werden auf einen internationalen Vergleich gucken. Ich werde dich bitten, unvorbereiteterweise nachher, da kannst du dich schon mal jetzt gedanklich darauf vorbereiten, einen kleinen Ausflug zu machen, was die G7 sind. Und zur Not habe ich mich auch vorbereitet. Ein paar handschriftliche Notizen. Was die G7 sind, und wir werden über das gesellschaftliche Potenzial nachrichtenloser Konten sprechen. Lass uns folgendermaßen anfangen.
Erklär doch erstmal, was das ist.
Ich erkläre erstmal, was ein nachrichtenloses Konto ist. Also, stell dir folgendes Szenario vor.
Yes.
Du hast eine verwandte Person, zum Beispiel deine Oma. Ich unterstelle das jetzt einfach, und deine Oma ist gestorben. Und du machst die Wohnung leer und du findest in ihrer Wohnung einfach nichts. Du findest kein Sparbuch, du findest keine Kontoauszüge, du findest nichts, das ist alles einfach nicht da. Aber was du nicht weißt, Oma hatte über die letzten 20, 30 Jahre hatte sie ein Tagesgeldkonto und auf diesem Tagesgeldkonto hat sie immer Geld gesammelt. Und dieses Tagesgeldkonto, von der Existenz dieses Kontos weißt du aber nichts. Oder ein Bausparkonto, viele hatten ja früher auch so ein Bausparkonto. Und was glaubst du, was passiert, wenn auf so einem Konto das Geld einfach rumliegt und sich keiner meldet, also es nachrichtenlos bleibt, was glaubst du, was passiert?
Vielleicht gibt es unterschiedliche Fristen. Also erstmal passiert Folgendes, dass wenn es ein Konto ist, auf dem es Zinsen gibt, dass da Zinsen anlaufen.
Ja.
Also es wird erstmal mehr. Und wenn es dann vielleicht, weiß ich, gibt es eine Frist von 20, 30 Jahren, nicht benutzt wird oder keine Eingänge oder Ausgänge verzeichnet werden, vielleicht fällt es dann irgendwann an jemand anders.
Das wäre wünschenswert, dass das so ist, aber so ist es nicht. Nachrichtenlose Konten bleiben im Besitz der Bank, weil es eine vertragliche Regelung gibt zwischen dem Besitzer oder der Besitzerin des Kontos und der Bank.
Die Bank gewinnt immer.
Bisher gewinnt die Bank immer. Und die Bank behält dieses Konto und kann dann eben mit diesem Geld, das auf diesem Konto liegt, wenn es mehr wird, so wie du es gesagt hast, über Zinsen, können sie einfach damit Geld verdienen. Und die Frage ist, ist das gut oder ist das schlecht? So, das ist die erste Frage, weil da gibt es zwei unterschiedliche Meinungen zu. Da gibt es ganz klar eine gesellschaftliche Meinung zu und dann gibt es eben die Meinung der Banken dazu.
Ist die identisch?
Ja, nein, nicht ganz. Also es gibt dazu zwei unterschiedliche Meinungen. Aber, und das ist ja eine ganz spannende Frage, also ich habe jetzt eben konstruiert, dass es deine Oma ist, ja. Und sehr wahrscheinlich wirst du bei deiner Oma oder werden die Leute, die uns zuhören, bei ihren Omas, werden sie irgendetwas finden. Ein Sparbuch zum Beispiel. Aber 64% aller Menschen heute haben digitale Konten. So, die haben keine Kontoauszüge mehr. Die haben keine, die gehen nicht mehr zu einer Bank. Es gibt ja Banken unterschiedlicher Couleur, die einfach gar nicht mehr physische Orte haben, wo du hingehen kannst. Die sind einfach Online-Banken. Das heißt, wenn du dir anguckst, dass es zwei unterschiedliche Trends gibt gesellschaftlich, nämlich das eine digital, das Geld digital zu verwalten und das andere, dass auch immer mehr Single-Haushalte gibt, dass es eine größere Vereinzelung gibt, dass es einen demografischen Wandel gibt und so weiter und so weiter, werden wir uns wahrscheinlich der Frage stellen müssen, wie viele Menschen werden in Zukunft sterben und Geld hinterlassen, ohne dass Angehörige davon wissen oder dass es überhaupt gar keine Angehörigen gibt. Und dann, was dazu kommt, ist, dass ein sehr großer Anteil der Menschen überhaupt nicht geregelt hat, wie mit einem Nachlass verfahren wird. Um dir eine Vorstellung, fangen wir damit an. Also wir haben das Thema grob eingerahmt.
Und man nennt es nachrichtenlose Konten.
Und zwar nennt man das nachrichtenlose Konten. Es gibt unterschiedliche Begrifflichkeiten. Man nennt es entweder nachrichtenloses Konto, verwaistes Konto, dormante Konten oder herrenlose Konten. Und ein nachrichtenloses Konto wird vor allem dadurch definiert, dass ein Kreditinstitut den Kontoinhaber, die Kontoinhaberin anschreibt und dann irgendwann der Kontakt aber abreißt. Es gibt quasi keine Möglichkeit mehr, mit den Leuten in irgendeiner Art und Weise zu kommunizieren. Ha. Und dann wird es ein nachrichtenloses Konto, weil man dann ab einem bestimmten Zeitpunkt davon ausgeht, wenn sich keiner meldet, hat wohl auch keiner Interesse dran. Was schätzt du, von wie viel Geld wir reden?
Boah, das ist ja eine Frage. Also pass auf, ich würde sagen, es ist mehr als 1000 und weniger als eine Billion.
Gut, du bist ja hier der Schätzmeister von uns beiden. Möchtest du das so als Wert stehen lassen?
Willst du, geht es darum, wie viel nachrichtenlose Konten?
In Geldwert.
In Geldwert, wie gerade, also wir reden über Deutschland oder?
Deutschland.
Boah, 23 Milliarden Euro.
Es ist nicht ganz so viel. Es sind, und da wird es schon spannend, es sind zwischen 2 und 9 Milliarden.
Ach so.
Weil nämlich die Frage im Raum steht, was man mit reinzählt.
Ja.
Und die Banken an sich geben darüber keine Auskunft. Warum wohl? Die gar kein Interesse haben, das transparent zu machen. Es gibt eine Schätzung des BMBF, des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, die sagen, es sind 4,2. Und dann gibt es aber andere Quellen, wie zum Beispiel der Verband Deutscher Erbenermittler, politische Akteure. Ich wusste gar nicht, dass der aktiv noch ist, der ehemalige Finanzminister von Nordrhein-Westfalen, Norbert Walter Borjans. Und die beziffern das auf bis zu 9 Milliarden Euro. Und zwar abhängig davon, was du mit reinrechnest. Sind das nur Girokonten? Sind das Sparbücher? Sind das Wertpapierdepots, Lebensversicherungen, Schließfächer? Also was fällt dort alles mit rein?
Schließfächer.
Und abhängig davon, was dort mit reinfällt, ist eben diese Zahl unterschiedlich groß. So ein Konto gilt im Übrigen als inaktiv, weil die Frage kommt bestimmt nach, was schätzt du, wie vielen Jahren? Wie lange muss man sich nicht melden, damit es als inaktiv in Deutschland gilt?
10.
30 Jahre.
Ich wollte doch 30 sagen.
30 Jahre. Und das, was sehr spannend ist, das ist lustig, in der Vorbereitung bin ich über den Begriff gestolpert, gestrandete Gelder. Gestrandete Gelder. Die Banken erwirtschaften damit einfach Geld. Und eigentlich wollte ich das am Ende als Fun Fact bringen, aber was ich wirklich spannend finde ist, wenn dieses Konto, so wie du sagst, Zinsen abwirft, dann behält die Bank das Konto, weil nämlich aus dem Betrag, der da drauf ist, dann auch die Bankgebühren bezahlt werden können.
Ja.
Wenn dieses Konto aber nur so wenig Geld hat, dass es durch die
Kontoführungsgebühren
aufgefressen wird, dann schließen sie es.
Naja.
Sie warten, bis es bei null ist. So, und die große Frage, mit der wir uns beschäftigen, ist, wäre es nicht eigentlich gut, diese nachrichtenlosen Konten dann irgendwann zu überführen, wo auch immerhin? Ich mache dir gleich ein paar Vorschläge. Dein Konto? Lohnt sich das?
Ja.
Gut. Ist überführt?
Danke.
Ich habe hier was vorbereitet, wenn du kurz unterschreiben würdest.
4,2 Milliarden?
4,2? So wenig?
Reicht mir erstmal.
Ich dachte, du verdienst Geld hier. Ach. Also kann man das nicht irgendwie guten Zwecken zuführen? Wir wissen, wir stehen vor großen Einsparungen. Der Bundeshaushalt wird zwar größer, aber für quasi Non-Profits, NGOs, den dritten Sektor wird das Geld, was zur Verfügung steht, immer weniger.
Aber ich glaube, für den Bundeshaushalt ist es zu wenig.
Ja, aber du musst ja, nehmen wir Programme wie Demokratie leben, da gibt es jetzt ein paar Leute, die fallen raus, ein paar neue kommen rein. Mhm. Ja, aber die rausfallen, die könnten ja dann eine Möglichkeit haben, sich trotzdem weiter zu finanzieren. Ist nur eine Idee. Und es gibt auch da wieder, du siehst das immer zwei Seiten. Auf der einen Seite muss man halt dafür sorgen, dass Erben eine transparente Möglichkeit haben, auf das Geld zuzugreifen. Mhm. Und auch eine Möglichkeit haben zu wissen, ob es dort jemanden gibt, der Geld hinterlassen hat. Und auf der anderen Seite wäre es halt gut, soziale Projekte zu finanzieren. Was im Übrigen spannend ist, es gibt eine Frist, warte ganz kurz.
Sag.
Es gibt eine Frist hinsichtlich der Verjährung.
Ja.
Gilt in Deutschland die regelmäßige Frist von 3 Jahren.
Was heißt das?
Nach 3 Jahren ist dein Anspruch verjährt.
Aber nach 30 Jahren wird es erst ein nachrichtloses Konto.
Naja, pass auf. Dieser Anspruch, das ist wirklich ein super nickliches Detail in dieser ganzen verfahrenen Kiste. Diese Verjährungsfrist beginnt erst am Ende des Jahres, in dem der Gläubiger von seinem Anspruch und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt hat.
Nein.
Also, faktisch ist es so, ich habe unbegrenzt ein Recht, auf dieses Geld zugreifen zu können, auch nach 30 Jahren. Nach 30 Jahren wird zwar ein nachrichtenloses Konto, aber ich könnte auch dann immer noch sagen, ich habe einen Anspruch, den ich geltend mache. Und da liegt die große Herausforderung.
Warum kannst du das? Ich dachte, 3 Jahre sind die Frist.
Nein, 3 Jahre ist die Verjährungsfrist in dem Moment, wo du weißt, dass es das Konto gibt. Also deine Oma hat es dir nicht gesagt. 45 Jahre später findest du raus, dass das so ist.
Ja.
In dem Moment, wo du es anmeldest, hast du 3 Jahre, um es geltend zu machen. Oder noch besser, die Bank kontaktiert dich und sagt, da liegt Geld. Mhm. Lieber Herr Johann, rufen Sie es ab, wenn du es nicht tust, hast du Pech.
Okay.
So, also wir befinden uns in einer Zwickmühle aus Dauer der Inaktivität, 30 Jahre ja, in Deutschland, Rückerstattungsanspruch, also das Geld zeitlich unbegrenzt erstattet zu bekommen, Zweckgebundenheit, weil irgendwie muss das Geld ja irgendeinem Zweck zugeführt werden und wenn es nicht die Bank ist und wenn es nicht der Staat ist, dann sollten es vielleicht andere Dinge sein und Publizität. Es muss klar sein, dass du eine Möglichkeit hast, auf diese Kohle zuzugreifen. Du siehst, es ist ein relativ komplexes Gebilde.
Sehr.
Aber, und jetzt kommt der internationale Vergleich.
Jetzt kommt die gute.
Weil, und jetzt kommst du ins Spiel. Innerhalb der G7 ist Deutschland tatsächlich Sonderling, weil es der einzige Staat ist, der keinerlei gesetzliche Regelung im Umgang mit diesen nachrichtenlosen Konten hat. So, und jetzt sagst du uns, was die G7 sind.
Die G7 sind ein Zusammenschluss aus Ländern, die sich in Wirtschaftsaußen- und Sicherheitspolitik abstimmen. Es sind nach 2014 und der Annexion der Krim nur noch 7. Russland ist nicht mehr dabei. Wir reden über 7 Länder. Es sind die führenden Staaten, die man Industrienationen nennt. Muss man fragen, wie viel Industrie gibt es da noch? Und wir sagen mal, das sind Kanada, die USA, Japan, Frankreich, Deutschland, Großbritannien und Italien. Und interessanterweise, gestern ist das Treffen von Xi Jinping und Donald Trump zu Ende gegangen. Mittlerweile reden einige Analysten von der G2-Welt, auf die wir zusteuern. Aber erstmal ist G7 der Referenzpunkt. Keine konkreten Beschlüsse, aber Abstimmungen in all diesen Bereichen. Und wenn man da als Sonderling gilt, das will man nicht.
Ja, das will man nicht. Ich habe insgesamt 3 Beispiele aus diesen G7 2 Beispiele aus den G7 mitgebracht.
Japan und Kanada.
Japan und das Vereinigte Königreich. Und eins, das nicht mit dazugehört, das ist die Schweiz. Mit welchem soll ich anfangen?
Schweiz.
In der Schweiz. In der Schweiz ist es ziemlich eindeutig geregelt. Liegt ein Konto 60 Jahre brach und niemand meldet sich, geht das Geld an den Staat.
Ja, normal. Punkt. Hätte ich auch vermutet.
In der Schweiz. Gehen wir erstmal davon aus. Ist eine schöne Regelung, geht aber noch besser.
Ist aber eine Regelung.
Am Beispiel von Irland. In Irland gibt es den sogenannten...
Ist aber nicht G7.
Nein. Ich habe, 2 nicht G7 und 2 G7. Dormant Accounts Funds. Wenn 15 Jahre keine Kontobewegung stattfindet, 15? Wandert das Geld in diesen staatlichen Fonds. Und von dort fließt es dann direkt an Menschen mit Behinderung oder in Bildungsprojekte.
Ich hoffe, dass du bis hierhin richtig viel Spaß hattest. Und ich will dich auch nur ganz kurz vom Weiterhören abhalten. Nur einmal kurz durchgefunkt, es gibt eine Steady-Page und auf der kannst du den Goodcast unterstützen mit einem kleineren, einem mittleren oder einem großen Betrag, wie du das gerne möchtest und dafür bekommst du natürlich auch was von uns. Was das genau ist, guckst du dir am besten selber an. Also geh mal bei Steady vorbei und schau dir die Goodcast-Seite dort an.
Und jetzt wird's richtig geil. Großbritannien, finde ich, ist ein richtig starkes System und ich glaube, das ist was, worüber man nachdenken sollte. Bereits seit 2008, also schon wirklich lange mit dem Thema auseinandergesetzt, Dormant Bank and Building Society Accounts Act. der Grundstein für ein weltweit beachtetes System. Konten, die mindestens 15 Jahre inaktiv sind, werden in den sogenannten Reclaim Fund übertragen. Und das System basiert auf zwei unterschiedlichen Baustellen. Nämlich auf der einen Seite geht es in diesen Fund. Auf der anderen Seite, habe ich zwei Baustellen oder drei Bausteine? Zwei oder drei Bausteine?
Was? Du hast zwei Bausteine gesagt, meinst du aber Bausteine, glaube ich.
Drei Bausteine.
Drei sogar.
Okay. Zwei Bausteine. Also es gibt zum einen eine Reserve, die eben für Ansprüche, wenn Personen sich dann doch melden und sagen, ich habe einen Anspruch, dann wird das aus dieser Reserve bedient. Und der große Rest geht in den Big Lottery Fund und wird dann systematisch an soziale Projekte und NGOs ausgeschüttet. Und es sind, ich habe keine genaue Zahl gefunden, aber hunderte Millionen Pfund, die über die letzten Jahre dort ausgegeben wurden, eben zum um soziale Projekte zu stützen. Und last but not least, Japan. In Japan gibt es seit 2019 ein ähnliches System. Dort werden jährlich 120 Milliarden Yen.
Yen.
Ich rechne dir das kurz um.
Mach.
700 Millionen Euro. Habe ich ganz im Kopf kurz gemacht. Als ruhendes Guthaben wird das identifiziert nach 10 Jahren. Und dann wird die Hälfte davon ungefähr von Inhabern zurückgefordert. Also siehst, es gibt schon auch Leute, die, wenn du es transparent machst, also wenn du
eine Transparenz. Schon eine kürzere Frist sind, auch nicht 30 Jahre.
Ne? Ja. Und der Rest geht über in die Organisation Janpia, J-A-N-P-I-A, die das dann an soziale Projekte verteilt. Hm. So. Was ein guter Moment ist, um nach deiner Meinung zu fragen. Was denkst du?
Gute Nachricht.
Ja, die gute Nachricht habe ich ja noch nicht gesagt.
Ach so. Also erstmal sollte es eine Regelung geben und jede der vier genannten, finde ich, ist besser als keine Regelung. Ja.
Word.
Press.
Also in Deutschland gibt es das sogenannte Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland, ein Verein, kurz
CENT.
CENT?
CENT.
CENT e.V.
Warum nicht CENT? Weiches es.
Social. Und die sprechen von Zukunftsmilliarden.
Zukunftsbillionen. Aber wie viel sind das in Yen?
In Yen sind das sehr viele.
Viele Yen?
Sehr viele
Yen. Janpia.
Und es gibt tatsächlich Schwung, es ist ja ein bisschen Schwung in die Diskussion reingekommen. Im letzten Koalitionsvertrag.
Was sagen die Banken dazu?
Das sage ich dir gleich.
Okay.
In dem letzten Koalitionsvertrag 21 bis 25 stand schon drin, da war es verankert, wurde aber nicht umgesetzt.
Was?
Zufall.
Nicht getan.
Und jetzt ist es wieder im Koalitionsvertrag.
Schön.
Und jetzt bewegt es
sich. Da ist es gut.
Deswegen, weil wenn du auf der einen Seite Geld einsparen musst und vielen sozialen Projekten und keine Wertung, wer das jetzt ist, ja, aber wenn du vielen sozialen Projekten den Hahn abdrehst, dann ist ja klar, dass das gesellschaftlich nicht gut ist. Die Frage ist, wie kannst du Mittel mobilisieren? Und dort liegen Mittel, dort liegt sehr viel Geld. Mhm. Und man könnte diese Mittel mobilisieren. In Japan hat man das gemacht und nennt das Ganze neuen Kapitalismus, weil man probiert, Impact Investing quasi stärker zu fördern. Du hast so gute soziale Projekte, die kriegen nicht einfach Geld, sondern wird halt auf Impact investiert und dann gibt es irgendwann eine Rendite. Mhm. Und ich finde, dass das eine ziemlich gute Initiative ist. Und die Frage ist, warum ist das jetzt in diesem Moment eine gute Nachricht? Es gibt eine Forsa-Umfrage für die SOS-Kinderdörfer. Und das finde ich ganz spannend. Die ist zu dem Ergebnis gekommen, dass 86% der Befragten wollen das Geld nach einer angemessenen Frist in einen Sozialfonds überführen. Mhm. 8% wollen, dass es zum Staat geht. Und nur 2% wollen, dass es bei den Banken bleibt.
Soll ich dir sagen, wer die 2% sind?
Das waren die zwei Banker, die sie befragt haben. Vielleicht werfen wir noch ganz kurz einen Blick auf ein Phänomen, das ich dann im Rahmen dieses Podcasts einmal ausgearbeitet habe. Also die Frage ist ja, wie kommt es eigentlich dazu, dass man Geld überhaupt vergisst? Also kannst du dir in deiner Familie vorstellen, dass jemand stirbt und nicht vorher Bescheid sagt, ich habe da im Übrigen 10.000 Euro rumliegen?
Naja, also Menschen sterben ja nicht immer geplant. Wenn zum Beispiel ein Unfall passiert, kann ich mir das schon vorstellen, dass Leute niemanden benachrichtigt haben zu vielleicht Konten.
Okay, hast du sowas gemacht wie Patientenverfügung? Hast du sowas alles gemacht?
Ja.
Hab ich auch. Siehst du, wir beide, hier, vorbildlich. Hab ich gemacht, als ich operiert wurde. Und dann dachte ich mir, wenn was Blödes passiert und ich wach vielleicht doch nicht wieder auf, ist gut, das ist ja nichts passiert. Dann ist es gut, das alles getan zu haben. Und in dem Rahmen habe ich dann einmal aufgeschrieben, welche Konten, wie, wo. Habe ich, liegt bei Google, sicher. Ohne, dass jemand Zugriff hat. Und dann habe ich es noch als Zettel im Portemonnaie. Mit Passwörtern und Kontonummer und so und generell. Sorry. Ja, so wie man das macht. Also, warum ist es überhaupt so, dass es zu diesen verwaisten Konten kommt? Der Hintergrund ist, dass es ein total tabuisiertes Thema ist. Die meisten Leute reden einfach nicht gerne über ihr Ableben.
Komisch.
Ja, und es gibt dazu, ich kann es jetzt richtig was lernen und alle die uns zuhören. Es gibt Forschung zu sogenannten Terror-Management-Theorie. Mhm. Und die zeigen, dass die Erinnerung an den Tod zu defensiven Verhaltensweisen führt, was die aktive Nachlassregelung behindern kann. Mhm. 22% der Deutschen haben ihre Vermögenswerte nicht vollständig dokumentiert. 62, nur 34 haben es überhaupt dokumentiert. 24% haben gar nichts dokumentiert. Nichts. Die Kognition des Vergessens ist noch, ich fand das einfach spannend. Es gibt die sogenannte Ebbinghaus-Kurve und die beschreibt den schnellen Verlust von Informationen, wenn diese nicht regelmäßig abgerufen werden. Mhm. In akademischen Kontexten wird geschätzt, dass Studenten bereits nach 2 Wochen 50% des gelernten Wissens vergessen haben. Kann ich bestätigen. Bei mir war es mehr, waren ungefähr 80-90%.
2 Wochen?
Easy. Gelernt und wieder vergessen. Und jetzt pass auf, weil wir reden ja über diese nachrichtenlosen Konten. Im Finanzalltag führen zum Beispiel Umzüge, Arbeitgeberwechsel und so weiter dazu, dass kleinere Konten oder betriebliche Altersvorsorgen einfach aus dem Fokus geraten. Das Geld liegt dann halt irgendwo. Das ist krass, oder? Hm. Und ich finde, dass sich das ganz gut erklärt, dass so diese nachrichtenlosen Konten zustande kommen. Hm. So, also Christian, Frage an dich.
Ja.
Was machen wir jetzt? Lars Klingbeil ist dafür, ich bin dafür.
Dann haben wir es doch.
Eintreiben. Geld eintreiben?
Geld eintreiben, ausgeben, nutzbar machen. Aber ja. Es ist dann auch nicht so viel Geld, muss man. Ich hätte gedacht, es ist mehr.
9 Milliarden?
Ja, aber also wir sprechen über ein strukturelles Defizit im Bundeshaushalt von 100 Milliarden.
Aber dann nur noch von 91 Milliarden.
Ja, aber...
wenn du das so sagst, hört sich das nicht gut an. Aber ja. Ich sage dir, das sind 10% des strukturellen Defizits des Bundeshaushalts. Siehst du?
Ja, es ist so groß wie der Etat des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit.
Und doppelt so groß wie der Landeshaushalt vom Saarland.
Und halb so groß wie mein Girokonto. Dispo.
Ich finde spannend, dass sich auf der einen Seite Leute extrem dafür einsetzen, dass es zustande kommt. Und auf der anderen Seite, dass Banken natürlich ein Interesse daran haben, dass es nicht zustande kommt.
Ja, aber nicht nur Eigeninteresse. Ich glaube, da denkt man auch schon daran, dass vielleicht Menschen noch ein Anrecht haben und nur länger brauchen, um das geltend zu machen.
Also stimmt, und deswegen will man ja dieses Transparenzregister schaffen. Mhm. Also du überführst es geht wie an eine Schiedsstelle.
Ja, das ist doch nicht.
Die Bank muss melden nach einem bestimmten Zeitraum von 30 Jahren, muss sie das melden.
Ja.
Dann geht es in das Transparenzregister.
Ja.
In ein Transparenzregister. Da können sich Erben erkundigen. Was tatsächlich ja die Transparenz irgendwie auch fördert, weil, das suche ich dir noch raus.
Aber da erfährt man dann nicht die Summe wahrscheinlich, ne, sondern nur, dass da was ist. Und da muss man nachweisen, wer man ist und dann kommt der...
Genau, also das, was Cent vorschlägt, der Reformvorschlag, ist ein 5-stufiger Prozess. Identifikation, Finanzinstitut identifiziert die Assets als nachrichtenlos. Mhm. Meldung, die Bank meldet den Transfer an ein zentrales Register.
Ja.
Transfer, das Guthaben wird an einen Social Impact Fonds überwiesen.
Ja.
Recherche, du hast als Anspruchstellerin hast du die Möglichkeit, in einem zentralen Register zu schauen. Auszahlung, nach erfolgreicher Prüfung der Erbberechtigung erfolgt die Auszahlung. Und wenn du es eben nicht abrufst, kann damit investiert werden. Pass auf.
Ich pass auf.
Heute ist es so, auch darüber habe ich nicht nachgedacht. Mal angenommen, du würdest rausfinden wollen, ob deine Oma ein Konto irgendwo hatte, müsstest du dich insgesamt an 4 unterschiedliche Stellen wenden. Hm. Und zwar zum einen die Privatbanken, gebündelt im Bundesverband Deutscher Banken, die Sparkassen, gebündelt im Deutschen Sparkassen- und Giroverband, die Volks- und Raiffeisenbanken und dann gibt es noch eine unbegrenzte Zahl an öffentlichen und Privatbanken. Du müsstest jede Privatbank anschreiben und müsstest denen sagen, Privatbanken hatte ich ja gesagt, Bundesverband Deutscher Privatbanken. Vergiss den letzten Teil.
Aber geht doch schnell mit so KI.
KI kann ja auch einfach das Geld suchen.
Hör zu. Ich habe eine Sache gelernt heute. Es ist auch, warum sind wir so eine Traumtänzer? Wieso kommen wir nicht hinterher?
Warum haben das 6 von 7 G7-Staaten...
Ja, was soll das?
...geregelt und wir nicht. Und wir nicht. Es ist. Gut, aber wir gehen mit einer guten Nachricht raus. Wir als Bevölkerung, wir sind soweit. 1600 Menschen wurden für diese Vorsorgeumfrage befragt.
Wie viel?
1600.
Okay.
Über 18.
Ja.
Es müssen mehr als 18 sein.
Fake News.
Gut, Christian, das war ein Ausflug in die Welt der nachrichtenlosen
Konten. Wirklich spannend. Vor allem, weil ich nicht wusste, was es ist, nachrichtenlose Konten.
Jetzt wissen wir es. Und ich hoffe wirklich, dass das viele Leute hören und viele Leute die Initiative unterstützen, die der Center gerade angeschoben hat. Das ist eine gute Sache. Schreibt euren Bundestagsabgeordneten, eurer Bundestagsabgeordneten, sagt denen, die sollen das umsetzen.
mache ich.
Sehr gut. Was bringst du uns beim nächsten Mal mit?
Armenien.
Ganz Armenien?
Ganz Armenien ist in the hood. Spannendes Land. Wir hatten ja schon ab und zu Ausflüge in auch kleinere Länder, die man am Rande Europas vielleicht nicht so sehr einschätzen kann. Und was weißt du über Armenien? Vielleicht kann ich darauf eingehen. Die
Hauptstadt von Armenien ist?
Ja, das weiß man, wenn man Radio macht. Da gab es diese Witze früher immer.
Nein. Baku ist Aserbaidschan. Armenien ist?
Da gab es früher immer so Witze. Radio Erivan.
Also Armenien, warum Armenien?
Armenien, weil es eine immer größere Bedeutung einnimmt im europäischen Kontext, weil der Kaukasus ein extrem erstmal schönes Gebiet ist, ein landschaftlich extrem interessantes Gebiet. Der Wein, alles was, wenn du heute gerne Wein trinkst, dann stammt der Wein ursprünglich 4000 Jahre vor Christus aus der Region, aus Georgien wahrscheinlich, was ganz in der Nähe ist. Der Südkaukasus hat viel Zukunftspotenzial. Armenien ist ein Land, das eine lange und sehr komplizierte Geschichte mit der Türkei hat,
ja,
die sich gerade bessert.
Okay.
Auch das ist interessant.
Da hat die Türkei gleich wir haben ja vor kurzem über Zypern gesprochen, gleich positive Nachrichten an mehreren Grenzen.
Ja, vielleicht reden wir auch mal nur über die Türkei, aber jetzt erstmal was Kleineres.
Aber vielleicht machen wir das dann mit einer Live-Folge aus Istanbul.
Sehr gerne.
Sehr gerne.
Also jetzt geht es erstmal nach Armenien und die guten Nachrichten, die sich damit verbinden lassen. Spannendes Land. Wir sind wahrscheinlich dieses Jahr auch nochmal dort. Und dann gucken wir mal, ob das alles so stimmt, was da an guten Nachrichten auch verbreitet wird.
Gut, wir verbreiten jetzt erst die guten Nachrichten und überprüfen das dann hinterher.
Richtig, so rum sollte man es machen.
Ja, journalistisch fundierte Arbeit, finde ich gut. Genau so arbeite ich
New erst. Journalism.
Sehr schön, freue ich mich drauf. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Das war eine weitere Folge vom Goodcast. Schön, dass du heute wieder dabei gewesen bist. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen, das dich stärkt, inspiriert oder einfach nur gut für dich ist. Wenn dich etwas bewegt hat oder du Gedanken teilen möchtest, schreib mir gerne. Ich freue mich, von dir zu hören oder zu lesen. Und wenn dir der Goodcast gefällt, erzähl gerne deinen Freundinnen davon oder hinterlass eine Bewertung, so wächst unsere kleine Community Schritt für Schritt weiter. Nimm dir Zeit für dich, atme tief durch, du machst das richtig. Bis bald, dein Julius.